Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Velo Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und das ist jetzt innerhalb von 7 Tagen die 3. Folge, weil es ist Grand Tour Zeit und da ist Zeit, dass man miteinander sprechen muss. Und deswegen freut es mich sehr ungemein, dass eben noch auf dem Rad gesessen, danach ohne Duschen essen, das ist gelogen, am Mikrofon der Markus, sage ich schon, der Thomas, das ist doch mein Fachmann.
Ja, hallo, guten Abend zusammen. Guten Abend.
Ach, du hast, war es halt so sonnig, war es halt so schön bei euch?
Nee, total wechselhaft. Also auf der Ausfahrt hatte ich gedacht, ich komme vielleicht trocken durch, aber auf dem Rückweg dann doch noch ein Gewitter gekommen.
Ach, beim letzten Mal hat es doch auch bei euch so geplästert, wenn ich mich recht entsinne.
Ja, aber man kann sich also es ist keine 2 Stunden mal irgendwie trocken.
Okay, jetzt heute 25 Grad und schönsten Sonnenschein und ich habe mich um das kleine kranke Kind gekümmert. Das muss aber auch mal sein.
Tja, man kann nicht alles haben.
Nee, man kann nicht alles haben, aber man macht es ja dann. Also man macht es sich gerne, aber wenn es sein muss, dann muss es halt sein. Und dann will man sich auch nicht ärgern. Und deswegen, aber ich konnte zumindest in den vergangenen Tagen mehr Giro gucken, als ich, glaube ich, in den letzten Jahren geschaut habe. Irgendwie. Ich weiß auch nicht,
warum. Siehst du, dann wirst du jetzt bald der Experte und ich bin der Radfahrer.
Nee, so schlimm. Also so glaube ich es ja doch nicht. Aber so abends diese stündliche Zusammenfassung bei Eurosport, das funktioniert für mich ganz gut. Und wir haben auch, unsere Kleine darf halt, also was heißt darf nicht, aber die interessiert sich halt auch nicht für Fernsehen oder die will nicht Fernsehen gucken, ne? Und wir haben es gestern bei der Blockhaus-Etappe, habe ich es dann einfach mal auch nicht übrig gebracht, es nicht zu gucken und wollte auch nicht irgendwie auf einen kleinen Rechner ins Nebenzimmer gehen oder so. Und haben es einfach angemacht und sie hat sich erstaunlich wenig also dafür interessiert, ne? Sie hat sich einmal kurz davor gestellt, hat dann auf die Fahrradfahrer gezeigt und Papa gesagt, wie sie es immer macht. Aber das war's dann auch. Also hat sich nicht vor die Glotze gegangen und das fand ich natürlich sehr, sehr schön. Aber kommen wir zu dieser, wie ich finde, dann doch recht spektakulären Tag auf dem Rad mal ganz am Ende. Wir waren stehen geblieben beim ersten und letzten Ruhetag bisher. Das war nach der Etappe 3. Relativ früh, war auch der Tatsache geschuldet, dass es diese Überfahrt gab von
Sardinien. Sizilien.
Nach Sizilien, genau. Das war's. Und dann ging es sozusagen direkt bergauf. Etappe 4 im Heimatterrain des Hai von Messina hoch zum Ätna. Und was haben wir uns vorher Gedanken gemacht, was könnte passieren, was wird passieren und was wird los sein? Und am Ende ist es doch irgendwie wie erwartet gekommen und dann auch wieder, also ne, so es war mehr ein Lauern als ein wirkliches Attackieren der Hauptkonkurrenten untereinander.
Ja, es war so die übliche Belauerungsrunde auf der ersten Bergetappe und man kann sagen, der große Gewinner des Tages oder der Profiteur davon war ein Ausreißer, Jan Pollans, der tatsächlich aus einer Gruppe durchgekommen ist und die Etappe gewonnen hat. Mhm. Wobei es da auf den letzten Kilometern, ja, da stand er ja auch förmlich wie ein Eimer und da wurde es nochmal richtig knapp, als hinten Zakarin rausgefahren ist, der hätte ihn fast noch abgefangen. Mhm. Aber ja, die Attacken der Favoriten lassen sich eigentlich so zusammenfassen, dass eigentlich Nibali einmal angezuckt hat, hat er gesehen, Movistar fährt nach und dann, ja, ist Zakarin rausgefahren, da ist keiner hinterhergefahren und der hat auch einen kleinen Vorsprung rausholen können.
Ansonsten zwischen den Hauptkonkurrenten nicht wirklich was und auch nicht so, wie ich es, glaube ich, gesagt habe, so ein Favorit der zweiten Reihe, so ein Dumoulin oder ein Pinot oder der Holländer, mit dessen Namen ich auch nicht aussprechen kann, hat sich jetzt auch nicht wirklich jemand bemüht, mal richtig Gas zu geben oder mal dran zu zupfen. Insofern fand ich ein bisschen schade, aber auch verständlich, ne? Also man wollte jetzt
ja
auch
aber
nicht.
Ja, es war ja auch bedingt durch den Gegenwind. Mhm. Also wer da die Nase in den Wind gehalten hat, der hat sich das schnell wieder anders überlegt. Und man hat ja auch gesehen, auf den letzten 3 Kilometern wurde fast eine Windstaffel am Berg gefahren.
Ja. Was ich dann auch gestern fast wiederholt hat, ne? Also gleich Duplizität der Ereignisse dort auch. Starker Wind und das Team Movie dort in der Windstaffel. Also Ätna, nicht unerwartet kam es zu
diesem einzige, der einzige kleine Zwischenfall, wo viele hinterher gesagt haben, ja, da hätte man mehr machen müssen, war halt, als Mikel Landa defekt hatte, Und dann war der halt eine ganze Zeit hinter der Gruppe und ja, aber da hat sich keiner rausgetraut von den Favoriten. Es hat auch keiner seine Mannschaft dann richtig eingespannt.
Und vielleicht, selbst wenn es, ne, also da ist ja auch immer noch diese, die Frage, die nur ein Contador mit ist mir egal beantwortet, möchte man von dem Defekt eines Konkurrenten profitieren. Ne? Also ein Contador fährt natürlich weg, wenn ein Schleck da steht, ne? Dann machen wir uns ja nichts vor. Aber also ich finde es ja auch richtig, dass man das nicht macht. Und Contador hat sich auch entschuldigt, also wollen wir auch ehrlich bleiben. Ja, und dann war da noch, was man vielleicht auch noch darauf hinweisen müsste, der Sturz von Conti vom Nibali-Team, der aus der Spitzengruppe da weggerutscht ist und sonst ist vielleicht auch noch, aber er macht auf mich zu dem Zeitpunkt auch nicht den Eindruck, als wäre er unbedingt der Stärkste von denen aus der Gruppe vorne.
Ja, der Sturz von Conti, das war auf einer anderen Etappe.
Hä? Was?
Ja.
Ach, das war die Easy-Guide. Was habe ich denn jetzt hier durcheinander geworfen?
Das war später.
Ich glaube, das hast du, weil du Sakkarin eben. Ich habe Sakkarin und Isakkarin
durcheinander. Es gab geworfen. Aber auch beim Einstieg in den Ätna gab es auch in der Rechtskurve, haben sich ganz viele versteuert und dadurch gab es da auch einen relativ heftigen Sturz. Und danach gab es halt dann noch diese Szene, dass sich Diego Rosa und Javier Moreno sozusagen duelliert haben im negativen Sinne. Mhm. Und da hat ein Wort das andere gegeben und dann hat der Javier Moreno den Diego Rosa von der Straße gedrängt und wurde dann anschließend dafür disqualifiziert und aus dem Rennen genommen.
Ah ja, stimmt. Das war auch, wo mich ein Kollege am nächsten Morgen, das war genau, der hat ihm einfach mal eine mitgegeben und das erinnert mich auch an wiederum einen Kommentar, den ich zuletzt hörte von jemandem, der wiederum jemandem aus dem Peloton zitierte, jemand gestürzt war aufgrund eines, ich will nicht sagen, also jemand hat einfach mal wie soll man es beschreiben? Ich versuche die Situation einigermaßen so wiederzugeben, wie sie mir erzählt wurde. Zwei Fahrer gehen in die Kurve und beide halten drauf und eigentlich ist am Anfang schon klar, dass das nicht für beide gut gehen kann. Und der eine legt sich dann auch und dann meint der andere, heute der, morgen ich. Also die sind ja auch hart im Nehmen und im Austeilen und stimmt, das hatte ich noch nicht in unserem Dokument eingetragen. Verdammt, hab ich vergessen. Vielleicht kannst du das gleich noch ergänzen, damit wir das schön vollständig haben. Das war wirklich eine schöne Szene zu sagen, ist nicht richtig, aber das war eine Szene, wo man mal wieder gesehen hat, wie auch die Pferde mit denen durchgehen können und wie viele Emotionen da auch im Spiel sind und Adrenalin in den Köpfen.
Ja, aber trotzdem muss man sich in so einer Situation beherrschen und es ist ja auch eine herbe Schwächung für das Team vor allem.
Ja, natürlich. Das ist unentschuldbar. Ne? Aber andererseits es ist ja auch schön. Also nur die perfekten Sportler will ja auch keiner sehen. Das muss man ja auch mal so sagen. Ne? Also ein wer gilt denn so als perfekter Saubermann-Sportler? Bei den Radsportlern nun wirklich kaum einer. Aber so, um es mal in die Fußballersprache zu übersetzen, und ich kenne ja kaum Fußballer, so ein Mario Basler war ja jetzt nicht der große Held wegen seines nur fußballerischen Tätigseins, ne? Sondern das war jemand mit Ecken und Kanten, obwohl ich den nie mochte. Aber ne, das gehört ja dazu. Und ich würde das jetzt nicht gutheißen, ich würde auch niemanden darum bitten, etwas zu machen. Aber es hat ja schon einen unterhaltenen Charakter, um es mal so zu sagen. Also man hat darüber gesprochen.
Ja.
Komm weiter. Sprintetappe. Dann Messina, ne, Heimatstadt von Nibali. Und dort gab es dann Sprint Royal, ist das der richtige Ausdruck dafür?
Es gab
für einen erstmal einen besonderen.
Es gab ja in Messina so einen Rundkurs. Mhm. Ich glaube, es wurden am Ende zwei Runden gefahren. Ja, und einer hat sich dann früher aus dem Staub gemacht und der dachte wohl, da wird dann eine Runde weniger gefahren und ist dann jubelnd durchs Ziel gefahren und hat seinen Fauxpas dann erst gemerkt, als sie ihn wieder eingeholt hatten, der Pepanik aus der Bahrain-Mannschaft.
Und ich habe mich dann auch gefragt, wie kann sowas passieren, was ist da los, warum ist das? Und,
aber es hatten ja auch alle, also ich habe auf Twitter schon irgendwie Tweets gesehen, hoffentlich jubelt er dich zu früh, hoffentlich jubelt er nicht zu früh, aber genau das ist passiert.
Ja. Auch da habe ich mich mit jemandem unterhalten drüber, der selber schon dort beim Giro zum Beispiel auch gefahren ist und auf solchem Niveau gefahren ist und habe den dann gefragt, ich so, wie kann denn sowas passieren, ne? Er meinte, ja, dann weiß halt nicht, weißt du noch, wie viele Runden zu fahren waren da in Messina? 5 oder wie viel, waren das 2 nur?
Ich glaube, es waren nur 2 Runden.
Mhm. Da meinte er so auch so, ja, weiß man vorher nicht so genau, ne? Guckt man vielleicht nicht so genau hin, sind es jetzt 1 Runden, 2 Runden, dann weiß der eine es nicht genau, der andere weiß nicht genau, der eine sagt das, der andere sagt das. Dann war ja bei ihm so zumindest, wurde kolportiert, noch der Streckenfunk ausgefallen. Ne? Also er konnte jetzt auch mal nicht eben nachfragen, ey, sag mal, wie viele Runden sind es denn? Und er hatte dann wohl einfach eine Fehlinformation. Und was mich aber gewundert hat oder was ich mich dann immer frage in dem Moment, klar, du denkst jetzt, okay, noch 2 Kilometer, meine Beine sind gut, die anderen fahren irgendwie komisch langsam, vielleicht sind die nicht gut drauf. Ich fahre jetzt einfach die Attacke, ne? Dass man sich da nicht nochmal umdreht und sich irgendwie denkt, so, fährt jetzt gar keiner, also wenn gar keiner nachfährt, ist ja auch komisch. Ne? Also, aber anscheinend sind die so auf Druck und auf da. Und man erlebt es ja auch immer wieder, ne? Also es ist ja nicht so, dass das jetzt, also ich kann mich erinnern, so alle 2-3 Jahre passiert das ja irgendwo mal.
Ja, ich glaube, im vorletzten Jahr war das so recht prominent, auch bei der Kalifornien-Rundfahrt einmal passiert, dass da jemand sich also wirklich so dermaßen abgefeiert hat und dann ganz böse erwacht ist.
Ja, es gilt dann übrigens auch diverse Runden, ne? Also das kostet dann auch. Also da muss man schon mal eine Runde für die Mannschaftskollegen ausgeben, wenn man sich so eine Eselei leistet. Er hatte da mit dem späteren Ausgang überraschenderweise nicht mehr ganz so viel zu tun. Dann gab es halt diesen, ich sag mal, Sprint der großen, ein Sprint der typischen Sprinterkollegen. Gewonnen am Ende von Gavira.
Gaviria.
Gavira.
Fernando Gaviria.
Ja, wieso? Dann ist das aber falsch. Also entweder das ist falsch geschrieben in den Statistiken oder ich bin zu blöd zum Lesen. Möchte beides nicht ausschließen. Gaviria. Wieso habe ich das denn falsch hier stehen? Oder Gaviria. Ich habe es an den Augen. Das kann es auch sein. Gaviria. Im Sprint, der Sprinter. Genau. Sprichst du die anderen? Ich kann auch Bennett, Greipel und Bauhaus aussprechen.
Ja.
Marechko. Bennett, Greipel und Bauhaus. Bauhaus, schön, dass der sich da jetzt schon vorne mal mit so zeigt. Also hat mich sehr
freulich für so einen jungen Nachwuchssprinter, dass der da vorne schon mit reinhalten kann, aber natürlich auch nur punktuell. Also der hat es ja jetzt auch noch nicht in jeder Etappe gezeigt, die in einem Sprint geendet ist.
Ja, aber das jetzt auch dann, man muss auch vielleicht sagen, ich habe hinterher auch noch überlegt, warum zeigt sich Bauhaus da? Es war jetzt mit 159 Kilometern jetzt auch eine von diesen kürzeren Sprinter-Etappen, ne? Also vielleicht fehlt ihm dann noch die Substanz, um nach 220 Kilometern bei sowas mitzusprinten. Und dann dachte ich mir, okay, vielleicht ist das die Erklärung dafür, dass er jetzt nicht an so einem Tag mal noch die Beine am Ende hatte. Aber wie gesagt, ne, wie alt ist Philipp Bauhaus? Der hat ja noch ein bisschen, ne? Also der braucht jetzt, also dem sehe ich jetzt noch deutlich nach, im Gegensatz zu anderen, wie jetzt zum Beispiel, fangen wir nicht wieder an mit ihm, an mit dem Ittel. Der ist 22, ne?
Ist ja noch ein ganz junger Dachs, also von daher hat er auch noch viel, viel Zeit, sich da zu entwickeln.
Ja, ja, genau. Also ne, 22. Er war immerhin bei der dritten Etappe schon 11. Okay, ist jetzt kein für einen Sprinter, ne? Bei der ersten Etappe 10, also Platz 10, Platz 11, Platz 5 beim Giro mit 22, ist immerhin schon mal, ne, also kann man mal machen, finde ich.
Ja, also so um den Sprint und den Zeitfahrnachwuchs braucht es in Deutschland eigentlich uns nicht bange sein.
Ja. Das, aber es, da hat man ja noch nie so große Sorgen. Da hat man andere Sorgen hier bei uns. Ja. Also, Bauhaus, schön gemacht. Und Jungles, der am Tag vorher das rosa Trikot, das hatten wir eben noch übersehen, sozusagen zu überbringen, die Nachricht.
Ja, der hat es halt am Ätna geholt, weil er mit der Gruppe reinkam, Bob Jungels, und hat es dann auf der Etappe ja eigentlich auch ohne Mühe verteidigt.
Genau, also kann man vielleicht jetzt schon sagen, zieht sich so ein bisschen, ne? Er wird das Trikot über diese Folge ganz am Ende erst abgeben. Also er konnte immer, es war jetzt auch nicht so schwer zu verteidigen an diesen Tagen. Ne? Also da.
Ja, die Etappe war halt nur in der ersten Hälfte, sag ich mal, relativ, dort war relativ kopiertes Gelände vorzufinden und nach hinten raus war es eigentlich fast brettflach.
Mhm. Am nächsten Tag dann von Reggio Calabria, also da, wo ich heute in einer Woche sitzen werde, nach Terme Luigiane.
Genau, ganz langer Kanten, 217 Kilometer. Und ja, ist tatsächlich auf so einer Etappe mal eine Ausreißergruppe durchgekommen. Ja, und dann gab es halt einen Zweiersprint am Ende zwischen Sylvain Dillier und Jasper Stuyven. Das war wirklich eine Sache, ja, sag ich mal, um halbes Rad, dass der Sylvain Dillier da gewonnen hat. Und ja, fand ich ganz bewegend dann, wie sich der Jasper Stuyven im Ziel also wirklich zu Tode geärgert hat und auch da total deprimiert am Boden saß.
Ja, das sind halt auch noch, Jasper Stuyven gehört ja jetzt auch noch zu den jüngeren Fahrern, das sind halt auch noch so, ne, da merkt man wirklich, was es denen, also klingt jetzt blöd, aber was es denen bedeutet hätte, wenn man da jetzt mal so eine Etappe abschießt, ne? Also was das wirklich auch so, mal abgesehen davon, was ist einem vielleicht so, okay, 25 ist nicht mehr ganz so jung, aber trotzdem, ne, das ist ja ein Fahrer, der auch sehr von, also zuletzt noch einen Artikel über ihn gelesen, der sehr von sich überzeugt ist und auch weiß, dass er ein guter ist und zu höherem Berufen sich fühlt, wie das ärgert, ne, wie das emotional mitnimmt, ne? Also wenn jetzt alte Hasen, die ärgern sich auch, aber das ist halt schon noch was anderes. Lukas Pöstlberger war auch wieder in dieser Ausreißergruppe. Also der kommt jetzt auch wie Karl aus der Kiste von irgendwo her und war mir vorher nun wirklich überhaupt gar kein Begriff. Und ich will nicht sagen, aber gestaltet so eine Etappe jetzt wieder mit, ne? Am ersten Tag auch dieses Ding gefahren.
Ja, aber generell muss man sagen, also muss man mal ein großes Lob aussprechen an die Bora-Mannschaft. Die Fahrweise von denen wirklich sehr, sehr aktiv und passen immer gut auf, platzieren ihre Leute, obwohl sie ja nicht mal ja einen richtigen guten Klassementsfahrer dabei haben, ja, zeigen die wirklich eine ganz, ganz formidable Rundfahrt.
Ja, vielleicht aber auch, weil sie so ein bisschen, wie soll man sagen, wie heißt es nicht, Freibeuter, so. Ja,
die haben halt ihre Freiheiten alle.
Genau.
Ansonsten stehen die halt alle ja entweder unter dem Joch von Peter Sagan oder von Rafał Majka bei den Rundfahrten.
Ja. Und das macht sie halt auch in gewisser Hinsicht unausrechenbar, ne? Also, weißt du, da weiß man jetzt nicht, okay, die fahren jetzt alle für den und da kann halt mal einer überraschend rauskommen. Ansonsten, ne, hat mal eine Etappe bei der Österreich-Rundfahrt gewonnen 2015. Und ansonsten ist das auch echt überschaubar.
Ja, aber was ich so ganz bezeichnend finde, auf den generell auf den Etappen waren eigentlich immer in der ersten Gruppe, war eigentlich auch immer die erste Gruppe, die wegkam auch, waren immer die gleichen Teams eigentlich dabei. Sprich Gazprom irgendwo, Villiers Tristina, ja, und dann, die waren eigentlich immer dabei. 2 oder 3 Jahren wäre es immer so gewesen, dass Bora noch dabei gewesen wäre, ja, aber diesmal sieht man jetzt halt, dass die den World Tour Status haben.
Ja, also sehr schön, also ich bin gespannt, was wir von den 25 ist ja auch, was da so in der nahen mittelfristig kommen wird, ne, ob er auch das mal über einen längeren Zeitraum, weißt du, wie wird so ein Fahrer in der zweiten und dritten Woche dastehen? Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Also, Ausreißer durchgekommen in der Etappe Nummer, was war es jetzt? Wo sind wir? Etappe Nummer
6.
6, genau. Ah, dass wir da sind. 7. Wieder eine Sprintankunft und man möchte fast sagen, endlich Jun mit seinem Sieg. Also er war ja, er galt ja unter den Sprintern als, ich will nicht sagen, einer der Top-Favoriten, aber man hat ihn schon immer weiter relativ weit vorne gesehen und auf der Etappe hat er dann endlich mal auch sein Ding abgeholt. Und
wobei auch das am Ende eine ganz, ganz enge Kiste noch gewesen ist.
Ja, also so typisch Sprint. André Greipel hinterher ein bisschen, wie soll man sagen, ich will nicht sagen rumgemeckert, aber war nicht zufrieden mit dem Sprint. Hast du es auch als so? Und wie gesagt, also ich wiederhole mich jetzt, André Greipel war für mich in der Vergangenheit nie einer, der unberechtigt rummeckert. Aber sahst du das auch so?
Das ist doch immer, also dass irgendeiner was zu stänkern hat und
ja, aber Greipel,
ich weiß nicht, was da jetzt großartig an der Streckenführung zu kritisieren war.
Ja, also so ganz so schlimm, ich wollte es gerade sagen, also ganz so schlimm fand ich es auch nicht. Also er ist immer noch Sportsmann, ne, und sagt auch hier, gratuliere Ewan, ne, völlig zu Recht und so gewonnen. Aber So richtig schlimm war es jetzt nicht. Also vielleicht vertut man sich da auch, ne, wenn man es am Fernsehen sieht und die Geschwindigkeit jetzt in dem Moment nicht wirklich so wahrnimmt, wie es dann in dem Fall war. Aber ich fand es jetzt auch, also sagen wir so, ich habe mich über manche Aussagen von ihm weniger gewundert als darüber.
Ja, aber so die Etappe fand ich wirklich, also es war bislang die langweiligste Etappe überhaupt.
Ja.
Weil selbst in der Ausreißergruppe vorne sind die teilweise Slalom gefahren, weil ihnen einfach langweilig war. Ja, also 224 Kilometer die Etappe und ging einfach nicht rum. Und ich glaube, die waren auch erst so kurz vor 6 im Ziel. Also extrem langsam unterwegs gewesen.
Und da muss man sich auch fragen, wenn es am Ende nach 224 Kilometern zu diesem Sprint kommt. Und das war ja, also jeder, der vorher auf etwas anderes als auf Sprint gewettet hätte, der hätte wirklich auch gleich, hätte sein Geld direkt zum Fenster rauswerfen können.
Ja, aber es ist generell so, also ich finde so ganz lange Flachetappen braucht eigentlich kein Mensch mehr.
Genau.
Also das gehört zu der Vergangenheit an. Wenn man sowas macht, dann muss man da ja irgendwie ordentlich Hügel einbauen oder aber sowas als Bergetappe fahren. Dann macht es auch Sinn und dann ist es auch für den Zuschauer irgendwo unterhaltend. Aber so, ja, da haben auch die Fahrer keine Motivation, zwar, wenn sie genau wissen, 224 Kilometer fast brettflach. Ja.
Das genau, ist eine gute
Kaffeefahrt für uns.
Diese Messina-Etappe, ne, wo wir eben drüber sprachen, das war im Prinzip die gleiche Etappe, das war eine ähnliche Etappe, mit dem Unterschied, dass es einfach dann am Ende irgendwie 60, 70 Kilometer weniger waren. Ne? Und das ist wirklich nur.
Ja, und vor allem die Etappe war ja auch im ersten Teil zumindest nicht ganz flach.
Ja, aber ich meine, das war auch so eine Etappe, wo jeder im Vorfeld schon wusste, das läuft auf den Sprint hin oder sich sehr sicher sein konnte, das läuft auf den Sprint hinaus. Ne? Also dass diese, also ich finde auch so 150er, 160er Etappen sind für solche Tage dann völlig ausreichend. Ne? Also man muss vielleicht mal dem einen oder anderen Landstrich dann geschuldetermaßen da durchfahren oder hier nochmal ein Dorf mitnehmen, weil da irgendwie ein Sponsor sitzt oder das. Alles gut und alles schön und alles richtig. Aber 224 Kilometer an so einem Tag, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Fahrer da morgens aufstehen und sagen, juhu, endlich wieder ein langer Tag. Wenn sie wissen, dass sie da nichts zu reißen haben. Dann machen wir über die langweilige Etappe haben wir jetzt noch lange gesprochen. Wenigstens haben sie das geschafft. Etappe Nummer 8 war so, dass ich mir vorher gedacht habe, also auch wenn man das kaum glauben mag, mach mir ja vorher noch Gedanken darüber, dachte ich mir so, ich bin gespannt, ob an dem Tag überhaupt irgendwas passiert, weil eigentlich ja auch die Favoriten wahrscheinlich die Füße stillhalten und sich sagen, okay, heute müssen wir mal ein bisschen die Füße hochnehmen, nicht voll Attacke, weil am nächsten Tag geht's zur Sache. Und dann dachte ich mir wiederum, das kann aber vielleicht auch dann die Chance sein für einen, der, ne, wie ich immer sagte, Favorit der zweiten Reihe, die es dann mal versuchen und vielleicht da doch schon mal ein Minütchen irgendwie rausfahren. Am Ende kam es dann aber so, wie ich zuerst gedacht habe. Favoriten bis auf einer, also weitgehend still und ruhig und Ausreißer haben es dann gemacht.
Ja, aber es war am Ende auch ganz knapp, also dass die Ausreißergruppe überhaupt durchgekommen ist. Mhm. Und am Ende gab es dann aus einer kleinen Gruppe raus, in dieser kurzen Schlusssteigung haben die sich duelliert und da war das halt, dass dann in der Kurve Valerio Conti,
genau, das meinte ich,
gestürzt ist und dadurch, ja, das hat der Gorka Isagira halt voll ausgenutzt, ist dann weggefahren und dann konnten die anderen nicht mehr folgen, sprich Visconti und die anderen Kollegen, ja, und da hat es dann durchgezogen und war nicht mehr einzuholen, auch nicht an dieser letzten Steigung.
Mhm. Movistar, also da mit ihrem ersten Etappensieg bereits, einfach eine starke Truppe diesmal. Also wir haben ja, glaube ich, vorher schon gesagt, ne, dass wenn es ein Team zu schlagen geht, dann Movistar. Ich sag Karin, also wie soll ich das sagen? Also an dem Tag dachte ich mir schon so, oh, die Movies sind wirklich alle gut drauf. Also
ja, aber der hatte halt einfach freie Fahrt an dem Tag.
Ja, natürlich. Ne, aber
Visconti war ja auch direkt dahinter, also der hatte halt auch viel Pech, dass er durch diesen Sturz so ein bisschen.
Ja, aber weißt du, was ich meine? Wenn, selbst wenn du so einen Tag freie Fahrt kriegst, ne, du weißt ja trotzdem, was am nächsten Tag auf dich zukommt. Ne? Also ich würde dann, glaube ich, ich weiß nicht, also da musst du schon trotzdem sehr an dich glauben und sehr, sehr, sehr gute Beine dich dir selber attestieren, dass du dann so auftrifft. Und ich fand das. Also es freut mich natürlich immer, wenn ein Helfer so einen freien Tag, Freischein für einen Tag bekommt. Ne? Aber da dachte ich mir schon, okay, die Movies sind wirklich wie soll man sagen, wohl präpariert klingt immer so falsch, ne? Aber die wissen, um was es geht. Die wissen, wo die Wurst hängt, sozusagen
wo der Bartel den Wurst hält.
Ja. Genau, oder so, oder wo die Kugel aus der Flinte kommt. Um selbst sich noch schnell was überlegen. Landa hat es zwischendurch mal versucht, hattest du noch reingeschrieben extra?
Ja, genau, der hat einmal attackiert, aber ja, es war letzten Endes ein Schuss in den Ofen, muss man sagen, ja. Weil herausgesprungen ist dabei eigentlich nichts und ja, am nächsten Tag sollte es dann ja noch knüppeldick kommen für die Sky-Mannschaft.
Ja, aber hallo, machen wir dann direkt da weiter, weil ich glaube, das ist ja auch der von allen Etappen, die wir jetzt in dieser Folge haben, diejenige, die am meisten Beachtung oder Bewertung oder Besprechung verdient. Wo fangen wir an? Fangen wir mit dem von dir jetzt gerade angesprochenen an, weil das ab da.
Ja, es war ja eigentlich so.
Bis dahin ruhig.
Der Beginn des Finals sozusagen. Genau.
Ja.
Also es war ja so, also es war.
Darf ich kurz dazu erzählen, wie ich das gesehen habe?
Ja, aber ich wollte erstmal
erzählen, so bis dahin,
wie die Etappe verlief.
Ja,
es war ja auch erst eine Gruppe vorne, unter anderem mit Pierre Rolland, aber die kamen nie so richtig weg, über 2 Minuten nicht. Und Movistar hat eigentlich die ganze Etappe extrem aggressiv gefahren, hat alles kontrolliert, hat dann auch diese Gruppe zurückgeholt. Ja, und dann sind die da auch über diese kleinen Wellen gebrettert. Und dann kam es eben zu besagter Szene, ja.
So, dann kam es dazu, dass Christian auf dem Sofa sitzt und sich den Giro anguckt und kurz bevor besagter Szene denkt er sich, hier riecht's komisch. Oh, verdammt. Hab mir die Kleine geschnappt, bin mit mir ins Schlafzimmer, um sie neu zu wickeln. Ja, weil es hatte sich eigentlich etwas abgespielt, was nicht weiter ausgeführt werden muss. Alle Väter wissen, was ich meine. Und dann konnte ich natürlich nicht auf den Fernseher gucken, aber ich hörte es. Ja, und dann hörte ich nur, oh, nein, und ich dachte so, fuck, was ist denn da passiert jetzt gerade, ja, und während ich also da weiter dafür sorge, dass meine Tochter wieder sauber ist, höre ich dann nur, und dann komme ich zurück ins Wohnzimmer und sie fuhren wieder und es war alles wie vorher und ich so, fuck, was ist denn jetzt passiert, ich wusste überhaupt nicht, was passiert ist und ja, dann habe ich, auf dem Telefon habe ich eine, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, falls jemand fragen sollte, falls ihr eine App sucht, mit der ihr die Tour de France, Giro und so weiter verfolgen könnt, das ist Tour Tracker und da ist quasi im Prinzip wie der Radsport News Ticker, den du ja auch mal eine Zeit lang mit betreut hast, da habe ich es dann nachgelesen und dachte ich, ach du Scheiße. Und dann kam auch eine Wiederholung davon oder ich konnte auf Twitter irgendwie den Sturz sehen, weil die ersten schön diskutierten, wer war schuld und wer war es denn jetzt schuld, deiner Meinung nach? Oder war es einfach Pech?
War der Motorradfahrer schuld, der das stand.
Okay.
Also der hat sich einfach ziemlich blöde dahingestellt und das Feld kam halt ja mit Höchstgeschwindigkeit angeschossen und dann ist einfach, ich glaube, Wilco Keldermann war es, der sich da verheddert hat und dann halt diese fürchterliche Kettenreaktion ausgelöst hat, durch die einfach die halbe Sky-Mannschaft zu Fall gekommen ist und anderer Favorit, der da auch noch so zurückgebunden wurde, war halt Adam Yates. Ja, und sehr, sehr, sehr schade. Also Garen Thomas zum Beispiel, der stand lange Zeit hat lange Zeit daran gezweifelt, überhaupt weiterzufahren. Hat es dann wieder probiert, aber hatte natürlich einen riesen Rückstand schon.
Ja, also für die es nicht gesehen haben und es jetzt nur von uns hören, vielleicht kurz beschrieben, also das Feld in voller Breite auf einer guten, ausgebauten Geradenstraße, also man hätte jetzt einfach nicht denken können, dass es gab für die Fahrer keinen Anlass, irgendwo mit zu rechnen, dass irgendetwas passieren könnte. Ne? Es war außerhalb von der Ortschaft, also weniger unfallträchtig kann es eigentlich nicht sein. Bis auf das Motorrad, was dann auf einmal auf der linken Straßenseite stand. Zwar sehr, also ich möchte dem Fahrer noch sozusagen zugute heißen, dass er versucht hat, möglichst weit außen zu stehen. Und heute in der Meldung bei Radsport News sagt auch der Veranstalter, es wäre eine Kombination aus Fehleinschätzung und Schicksal gewesen. Was ist ein bisschen, naja, ich will nicht sagen Euphemismus, aber das ist schon ein bisschen schönreden. Ein Polizist muss es wohl gewesen sein, ne? Habe ich jetzt so auch, sehe ich hier auch gerade. Der stand einfach extrem dämlich da. Gut, wo hätte er hin sollen? Er wäre wahrscheinlich mit seiner Karre besser einfach ins Feld gefahren, aber
ja, natürlich, oder er sucht sich irgendwo einen Punkt, wo du zumindest dicht auf der Straße stehst. Also
ja.
Gibt es ja genug irgendwie Einbuchtungen oder ja, weiß der Geier was.
Ja. Es war einfach, er hat einen Fehler gemacht, der Mann, und das hat jetzt weitreichende Konsequenzen. Also hat Gerard Thomas noch irgendeine Chance, deiner Meinung nach?
Das kommt drauf an, also wie jetzt der sich von seinen Verletzungen erholt, aber ja klar, wenn er die Moral hat, hat er immer noch eine gute Chance. Also
Er spielt für die Etappe später keine Rolle mehr, deswegen kann man das ja an diesem Punkt schon sagen. Er hat sich wirklich, also wenn man, ich weiß nicht, gab es auch den beim Giro irgendwie kämpferischster Fahrer des Tages, wenn es das gibt und er es nicht bekommen hat, dann ist es für mich ein Skandal, weil er hat ja im Prinzip keinen, ich glaube, er hat keinen, er hat sich dann nach dem Sturz sozusagen, hat er den Abstand auf den späteren Sieger immer weiter verkleinert. Also im Prinzip war er, glaube ich, so, wenn man so eine Split-Time nennen würde, ab dem Zeitpunkt, wo er sich wieder aufs Rad gesetzt hat, war er wahrscheinlich der Schnellste. Ne? Also er hat unfassbar
gekämpft.
Ja,
sagen wir mal so, er hätte gut bei der Favoritengruppe mitfahren können, auf jeden Fall. Und dann, ja, aber es war ganz spannend. Also es gibt ja jetzt immer diese Live-Daten und dann wurde halt auch einmal so eingeblendet, Herzfrequenz von Adam Yates, der da hinterhergejagt ist, bei 193. Und dann haben sie in der Spitzengruppe Nibali eingeblendet, der war irgendwie bei 150.
Ja, genau, das habe ich mir. Ich habe auch zu meiner, diese Einblendung erinnere ich auch noch, wo Nibali mit einem 155er Puls umfahre und ich dann meinte, ich hatte 10 Pulsschläge pro Minute mehr, als ich mein Fahrrad geschoben habe bei Lüttich, Bastogne Lüttich. Ja, also Nibali sah zu dem Zeitpunkt sehr entspannt aus und mir tat es für Gerard Thomas unfassbar leid, also ne, unverschuldet in sowas reingeraten. Du hast eben gesagt, Kellermann, nicht der Auslöser, sondern sozusagen der erste drunter Leidende, bedeutet für ihn auch einen Finger gebrochen und musste dann den Giro verlassen damit. Also es war wohl nicht der allereinfachste Fingerbruch. Ne, also wenn ich müsste jetzt auch gucken, welcher Finger, ne? Daumen wäre jetzt wahrscheinlich schlimmer als ein kleiner Finger, aber er ist jedenfalls raus. Und das.
Ja, aber du brauchst ja die Hand zum Bremsen, also.
Ja, aber wer hatte das denn nochmal? Ist nicht irgendjemand auch mit einem gebrochenen Finger irgendwo gefahren? Also das bilde ich mir jetzt noch.
Also zum Beispiel Philippe Gilbert konnte nicht mit einem gebrochenen Finger fahren. Und John Degenkolb Echt? Hatte auch ganz, ganz große Probleme damit.
Ich stelle mir das nicht so schlimm vor. Nee, ich hatte jetzt in Erinnerung, dass irgendwo mal jemand mit einem gebrochenen Finger, also ich würde noch nicht mal mit einem eingerissenen Fingernagel fahren, ne? Aber
ja, aber für Sky auch doppelt schade, weil sie ihre zweite Trumpfkarte komplett verloren haben in der Gesamtwertung. Also Landa, der ist an dem Tag wirklich außer Rang und Traktanten gefallen.
Mhm. Ja, also schade fürs Team Sky und
aber da gab es hinterher dann, also ja, auch so ein bisschen böse Worte von Seiten Sky für die Movistar-Mannschaft. Weil die haben natürlich dann voll aufs Tempo gedrückt.
Kann ich jetzt aus Sicht von Team Sky auch nachvollziehen, aber ob sie es anders gemacht hätten, möchte ich jetzt auch mal mit einem großen Fragezeichen versehen. Ne?
Ja, es ist halt irgendwo vielleicht auch eine kleine Retourkutsche gewesen, weil zum Beispiel damals auf der ersten Etappe Tour de France 2015, als Quintana auf der Windkante war, ja, haben die auch Gas gegeben, Team Sky. Und das Gleiche ist mal bei der Vuelta passiert auch schon. Und ja, aber das ist natürlich für das Rennen auf der anderen Seite wieder gut, weil Team Sky muss jetzt voll offensiv fahren.
Windkante finde ich jetzt aber noch eine andere Situation als ein unverschuldeter Sturz. Also da muss ich sagen.
Ja, aber zum Beispiel auf der Etappe hatte auch Nibali einen Defekt und es hat niemand gewartet.
Ja, das ist was anderes, ne? Das sage ich ja. Also Defekt, unverschuldeter Sturz, das sind, wie soll man sagen, ich möchte es jetzt mal sehr hochtrabend sagen, Schicksalsschläge, ja, wo das ein bisschen sehr pathetisch klingt. Aber das ist noch was anderes als Windkante, weil das ist einfach eine Trötteligkeit. Habe ich jetzt ein neues Wort davon, Trötteligkeit. Also Trotteligkeit und trödelig.
Ja, aber auf jeden Fall waren die hinterher richtig stinkig.
Ja, kann ich verstehen, kann ich nachvollziehen, aber ich kann auch verstehen, wenn man sagt, mein Gott, ne, das passiert halt. Was wollte ich denn sagen? Keldermanns rausfallen ist natürlich, müssen wir jetzt auch mal in dem Kontext sehen, Dumoulin hat hinterher gesagt, also er wurde angesprochen auf seine Leistung, die wir dann am Ende nochmal hier wahrscheinlich einfließen lassen. Und er hat eigentlich immer nur gesagt, ja, Keldermann weg ist scheiße und doof
Schwieriger Verlust. Sein bester Helfer.
Sein bester Helfer verloren, ne? Und da ist die Frage dann auch, inwieweit wird das noch eine tragende Rolle spielen, ne? Also ob dieser.
In den nächsten Tagen, ja, auf jeden Fall.
Ne, dass dieser Sturz, also diese eine Szene hat jetzt vielleicht hat den Giro maßgeblich mit beeinflusst. Und auch ein Tweet von André Greipel dazu, ne, der gesagt hat, irgendwie, da muss es eigentlich, dass so etwas die Arbeit von Monaten und Jahren zerstören kann, das soll halt nicht sein. Und das stimmt natürlich völlig. Aber das gehört auch irgendwie zum Radsport. Also klingt doof, aber irgendwie dieses Pech oder dass sowas immer mal wieder irgendwo passiert und
ja, aber es ist ja eine alte Geige mit den Motorrädern. Also das passiert ja ständig wieder und da muss sich generell irgendwie was ändern, meiner Meinung nach.
Ich glaube, wir haben heute so viele Sprichworte schon falsch benutzt. Das ist eine alte Geige, habe ich ja noch nie gehört. Aber
nicht?
Nee, aber passt. Also klang jetzt für mich total schlüssig, aber habe ich noch nie gehört. Das ist eine alte Geige. Ich finde ja schön, solche Sachen auch neu zu erfinden, ne? Also, ist ein altes Lied oder altes Spiel. Neues Spiel? Nee, weiß ich nicht.
Alter Hut, sagt
Alter Hut, genau, ist ein alter Hut. Aber alte Geige, Chapeau. Da zieh ich mein Nachttopf vor. Gerald Thomas war damit erstmal raus, Keldermann war weg. Und dann kam es zu dem, erstmal dachte ich, was ist denn da los? Also die Movies sind wirklich in kompletter Mannschaftsstärke, glaube ich. Also zumindest habe ich den Eindruck gehabt, dass es mindestens 8 Leute waren, von vorne gefahren. Und
ja, die haben halt
Mannschaftszeitfahren geübt.
Bodenbrett gefahren und auch teilweise war auch wieder ziemlich viel Wind. Und ja, die haben halt einen Helfer nach dem anderen aufgeraucht. Und irgendwann, ja, da kam dann relativ weit vom Ziel schon der Angriff von Quintana. Und
erinnerte mich auch so ein bisschen an die alten US Postal Tage, muss ich sagen. Das ist keine Erinnerung, die ich schön finde.
Generell hat mich die Etappe sehr an die Etappe der Tour de France 2015 nach La Pierre-Saint-Martin, diese erste große Bergetappe, erinnert, als Froome nach dem Ruhetag alle auf dem falschen Fuß erwischt hat.
Ja, dunkel erinnere ich mich.
Da hat Sky genau das Gleiche gemacht.
Okay.
Die haben so ein heftiges Feuerwerk abgebrannt mit der ganzen Mannschaft, dass am Ende nur noch Froome rausgefahren ist, nachdem Port nicht mehr da war. Und dann hat er auch so einen ähnlichen Vorsprung rausgefahren wie Quintana auf den Rest.
Okay, da ist dein Gedächtnis für so etwas deutlich besser als meins, das muss ich neidlos anerkennen. Naja, ich musste mir an die alten US Postal Tage erinnern, wo die ja auch mit irgendwie 6-7 Leuten vorneweg in die Anstiege reingeballert sind.
Aber da sind die Helfer bis 2 oder 3 Kilometer vom Ziel teilweise gefahren. Also,
ja, das stimmt, aber weil vielleicht auch der Unterschied zwischen
einem. Und da waren auch, keine teilweise dabei, wie ein George Hincappy, die einfach für solches Gelände nicht die richtigen sind.
Ja, das ist der Unterschied, klar. Ja, aber dieser Team Sky, Team, dieser blaue Zug von damals, das war schon, das ist halt ein großes Trauma bei mir. Also Quintana hatte alle Leute vor sich, hatte, glaube ich, 2 hinten für sich zur Absicherung und dann, kannst du das noch beziffern, Kilometer, vielleicht ist so 20, 18, da fingen sie langsam an, ging einer nach dem anderen, ich glaube bei Kilometer 20 ging einer raus und dann so peu à peu wurden es weniger und die Gruppe fiel hinten auch, also es ist so alle Nase lang fiel mal einer raus, ohne dass es so richtig explodiert ist, sondern es war mehr so ein Ausscheidungsfahren, ne? Also hier mal einer weg, da mal einer weg und es wurde einfach immer weniger.
Ja, immer weniger Helfer und auch immer weniger Favoriten in der Gruppe vor allem.
Ja, das meinte ich auch, ne? Also mit Favoriten, die dann so peu à peu sukzessive wegfielen.
Ja, und und irgendwann war das Tempo dann so horrend und dann konnte aber Quintana noch einen draufbuttern und ja, hat dann auch dreimal, glaube ich, attackiert. Mhm. Die Attacken wurden aber jedes Mal pariert, entweder von Thibaut Pinot oder von Nibali.
Und da möchte ich
zwischendurch auch mal attackiert.
Da möchte ich jetzt mal eine Frage stellen. Zu diesem Zeitpunkt, ja, also als die drei miteinander gefahren sind und Quintana immer attackiert hat, in meinem Kopf war es dann so, okay, wie die sich so dargestellt haben, ne? Also wie die gefahren sind. Da dachte ich in dem Moment, meine Güte, ist der Nibali gut? Oder muss der gut sein? Muss der sich gut fühlen? Weil zum einen hat er jede Attacke von Quintana wirklich mit einer stoischen Ruhe gegengekontert oder nicht gekontert, aber ist mitgefahren. Der hat sich da teilweise in Zeitverhaltung draufgesetzt. Ne, man hat hinterher so, ne, es war viel Wind, aber der wirkte auf mich so tiefenentspannt, ja. Also der hatte irgendwie so, man dachte, der hatte den Puls irgendwie von so einem Pottwal und macht das Ding ganz entspannt, weil er sich seiner Stärke so bewusst ist. Und als er dann die 3-4 Etappen dann irgendwie so, ja, wie soll man sagen, gegengefahren ist, ne, und immer wieder dran gefahren ist, da dachte ich auch so, das wird erst auf den letzten 500 Metern entschieden. Wie war dein Eindruck da zu dem Zeitpunkt?
Ja, aber man muss ja sagen, der richtig steile Teil kam ja erst noch. Und unten war es ja noch nicht so super steil in dem Abschnitt, wo Quintana attackiert hat. Und von daher, ja, aber schon war es dann überraschend, wie sich das denn danach gestaltet.
Genau.
Ja, aber Nibali ist dann einfach, der hat dafür bezahlt. Also es gab dann auch in den italienischen Medien ganz, ganz viel Kritik, dass er einfach einen Riesenfehler gemacht hat, nämlich diese Attacken alle mitzufahren. Und das ist ja auch eigentlich gar nicht sein Ding. Also ist ja eigentlich ein Turbodiesel, also der kann das eigentlich gar nicht und hat was getan, was gegen sein Naturell entspricht. Mhm. Vielleicht einfach, weil er Angst hatte, Quintana irgendwie fahren zu lassen. Und ja, oben raus im steilen Abschnitt hat er dann da richtig für bezahlt. Hat ja auch selbst gesagt, Opa Gato, ja, ich habe bezahlt.
Ja, also, und aber der wirkte nicht auf dich auch so furchtbar, furchtbar selbstsicher in dem Moment? Also ich dachte auch, mein Gott.
Ja, klar.
Entweder ein sehr, sehr guter Schauspieler, weil für mich, in dem Moment dachte ich, ich hatte mich in dem Moment echt so gefreut, da dachte ich, das wird ein richtig, richtig geiler Giro. Oder zu dem Zeitpunkt war ich mir sicher, dass es ein richtig, richtig geiler Giro wird.
Ja, aber das ist auch ein Teil der Taktik natürlich. Du musst ja auch natürlich ein bisschen bluffen können und pokern können.
Absolut, absolut. Aber so gut bluffen und dann irgendwie 10 Minuten später eingehen wie eine Primel im Hochsommer, das war schon das ist ein starkes Stück. Also so ein schauspielerisches Talent ist man sonst von anderen gewöhnt gewesen. Also
ja, aber das hat er ja schon öfter gemacht. Also bei der Tour 2012 gab es auch am Col de Peyresourde mal eine Szene, da hat er selbst attackiert, war aber selbst ganz schlecht drauf und hat damit das Team Sky so ein bisschen in die Irre geführt und die haben dann halt gedacht, na, den werden wir heute nicht los und hat auf der Etappe keine Zeit verloren.
Ja, aber ich war beeindruckt von seiner schauspielerischen Leistung in dem Moment. Also das war mir nicht so, er war mir nicht so als der große Schauspieler bisher in Erscheinung.
Ja, aber man muss auch vielleicht fragen, Thibaut Pinot hat selbst auch einmal attackiert, ob das nicht auch ein Fehler war, ja, weil Quintana, das muss man so sehen, der ist ungefähr, ja, ich glaube, 7-8 Kilo leichter als die anderen beiden da und es wurde ja oben raus richtig steil und da hat der natürlich einen massiven Vorteil einfach, also das ist, glaube ich, so ziemlich der, ja, fast der steilste Berg des diesjährigen Giros gewesen.
Habe ich noch nicht so, also mag sein, habe ich jetzt noch nicht mir so zu 100% also einverleibt, was da noch kommen mag in Bezug auf Steilheit, aber klar, so wie schwer ist Quintana? Mitte 50, Ende 50 Kilo?
So in dem Bereich.
Die kriegst du natürlich leichter da hoch, das ist klar, gar keine Frage. Schön, also es ist, um diese Situation nochmal so ganz kurz zusammenzufassen, zu dem Zeitpunkt Pinot und Nibali abgehangen von Quintana, der da wirklich, also ich will nicht sagen entspannt, weil der war auch mit Sicherheit am Limit, aber es sah wirklich sehr, es sah so, wie nicht geplant, aber es sah so nach dem Motto, es läuft genauso, so wie sie es vorgestellt haben. Ne? Also das war wirklich wie, als wenn sie sich vorher den Plan so genau gemacht hätten und der spult sein Programm ab.
Ja, klar.
Genau, ja. Spult sein Programm ab. Also es waren dann Nibali und Pinot dahinter. Pinot hat sich dann irgendwann gesagt, ach, der Nibali, komm, sieht nicht mehr so gut aus, lass ihn mal stehen, fahre ich weiter. Hat dann abgehangen. Dahinter in der Gruppe waren dann, ich glaube, Dumoulin und Mollema kamen dann eine Zeit lang zu zweit.
Genau.
Wie sie auf Nibali aufgefahren sind, habe ich gar nicht so mitbekommen. Also das hat man, glaube ich, gar nicht, also ich habe es zumindest nicht gesehen.
Sie sind ja nicht aufgefahren, sind vorbeigefahren.
Ja, ja. Also erst, ja genau, diesen Vorgang, ne, auffahren, vorbeifahren, habe ich gar nicht gesehen, weil ich hätte mir dann zu dem Zeitpunkt gedacht, naja, vielleicht, also das kann ja nicht lange gedauert haben, sonst hätte irgendeine Kamera es ja aufgefangen. Das heißt, und Nibali hat ja dann nochmal zu denen so circa 20 Sekunden verloren auf den letzten paar Kilometern. Also da die müssen ihn auch ordentlich stehen gelassen haben. Also es war für Nibalis Psyche wahrscheinlich auch nicht der allerbeste Tag.
Ja, aber generell muss man sagen, die Etappe lief eigentlich mehr oder weniger nach Plan, also die erste Woche für ihn.
Meinst du immer noch? Also meinst du,
weil
meinst du, er ist noch im Soll mit dem Rückstand, den er jetzt hat? Und
ist ja noch nicht, also noch nicht in Bestform, sage ich jetzt mal. Und seine Woche kommt in der dritten Woche.
Also du meinst, diese 1:10, die tut ihm noch nicht weh?
Ja, natürlich, ist ja alles noch aufzuholen. Und wie soll ich sagen, zum Beispiel Bauke Mollema, der jetzt schon super in Form ist, da fürchte ich fast, der bekommt das ähnliche Problem wie bei der Tour, dass er in der dritten Woche wieder wegbricht.
Okay. Ich weiß es nicht. Also, überleg mal, wir haben ja jetzt auch schon fast, wie viel Etappe ist das jetzt? Das war jetzt die 9.
Die 10. Etappe. Ist gerade mal Halbzeit.
Die 9. Etappe war das, oder? Habe ich jetzt einen Fehler? 9. Etappe. 21 Etappen, gut, etwas mehr als die Halbzeit, aber ne, nehmen wir mal die zwei Zeitfahren raus, ne, die wahrscheinlich auch schwierig sein werden, aber jetzt anders zu betrachten sind. Ja, ist die Hälfte, aber ich würde mir, ne, also du sprichst ja das aus, was ich mir wünschen würde, ne? Also dass das alles genau so ausgeht und Nibali am Ende nochmal vielleicht auf den letzten, also klar, die letzten 4, 5 Etappen sind die richtig.
Aber ich bin auch extrem gespannt, ob Quintana diese Form halten kann, vor allem, weil ich glaube, ich habe gelesen, der ist insgesamt die gut 40 Minuten Anstieg mit 6,2 Watt pro Kilo gut hochgefahren, was schon enorm viel ist. Und das über 3 Wochen zu halten, das wird wirklich spannend, ja. Und vor allem jetzt ist er in der Position, jetzt hat er erstmal das Führungstrikot. Gut, das wird er im Zeitfahren wahrscheinlich wieder abgeben, aber ja, jetzt ist er eigentlich quasi der Gejagte. Und das hat er auch noch nicht oft erlebt.
Ich bin gespannt. Also ich glaube, von dem Zeitfahren morgen hängt sehr, sehr viel ab, wer danach in der Position ist, das Trikot verteidigen zu müssen. Und wer wird denn morgen ins rosa Trikot fahren?
Ja, Tom Dumoulin, denke ich.
Okay.
Also es ist von den Leuten, die jetzt vorne im Gesamtklassement sind, ist es der beste Zeitfahrer. 30 Sekunden und die wird dann im Nairo Quintana
auf der Hälfte der Strecke.
Auf dem Parcours locker abnehmen.
Ja.
Und ja, Quintana hat man gesehen, selbst bei der letzten großen Rundfahrt, bei der Vuelta, da hat der am Ende der Rundfahrt, wo es eigentlich mehr auf die Ausdauer, sag ich mal, oder beziehungsweise auf die Frische noch ankommt, hat er, glaube ich, 1,5 Minuten auf dem Chris Froome verloren in dem Zeitfahren, was auch ungefähr 30 Kilometer, glaube ich, war.
Aber ich glaube, morgen das Zeitfahren wird etwas profilierter sein, wenn ich mich recht an das alte Zeitfahren bei der Vuelta erinnere. Aber da mag mir auch meine Erinnerung einen Strich durch die Rechnung machen. Ja, ich bin auf jeden Fall echt gespannt. Also ich habe dir ja gestern auch noch direkt nach der Etappe irgendwie eine Nachricht geschrieben. Scheiße, Giro vorbei. Im Sinne von Spannung vorbei. Also ich bin wirklich, wirklich gespannt. Also,
ja, aber es hat ja gerade erst angefangen.
Und ja, das Schöne, ich bin ist vielleicht ja zu fatalistisch. Das mag das ja sein.
Du denkst vielleicht zu sehr in den Kategorien, wie es vor 10 Jahren war. Vor 10 Jahren waren die Fahrer in der Lage, 3 Wochen Topform, jeden Tag Anschlag. Aber das ist halt momentan nicht mehr so, weil momentan gibt es einfach, ja, bei den meisten Fahrern während der 3 Wochen immer irgendwo eine Krise, weil es halt jetzt andere Zeiten sind.
Ja, ich hoffe, du hast recht. Es würde mich ja freuen, dass du recht hast. Vielleicht war es auch so, dass mich einfach dieses sehr dominierende Auftreten dieser Mannschaft im Vergleich, dass mich das zu sehr an früher erinnert hat. Aber das, also ich, Ich würde mich, also ich sah gestern nach Nibali mit wirklich einem rabenschwarzen Tag und dein Optimismus noch in der Hinsicht, würde mich sehr freuen, wenn
naja,
du recht hast.
Rabenschwarzer Tag? Also in meinen Augen hat er den Schaden noch limitiert. Also wenn du an so einem Berg erstmal in einmal richtig überziehst, dann kann es auch ganz böse enden. Also zum Beispiel, gutes Beispiel ist da gestern Steven Kreuzweig gewesen.
Ja.
Der eigentlich lange Zeit bei den Favoriten dabei war noch. Das aber stimmt. Dann richtig schwer einen übergebraten bekommen hat.
Ich kann mich nur an den Moment erinnern, wo er, ich habe ihn hinterher nicht mehr verfolgt, aber ist ja gut, dass du es mal sagst. Boah, 2 Minuten 40, ne? Also er war lange mit dabei, ich habe es noch gesehen, weil ich dachte, boah, wie scheiße sieht der auf dem Rad aus mit seinen langen schwarzen Socken zu dem schönen Bianchi-Fahrrad. Das war so meine Erinnerung dran. Ich hoffe, ich tue mir jetzt nicht unrecht und das war ein anderer Fahrer. Aber dann hat er wirklich nochmal 2:40 auf die Mütze bekommen.
Ja, also es waren viele Favoriten überraschend weit zurück. Also zum Beispiel TJ van Garderen verliert ja richtig viel. Also 3,56 jetzt zurück im Gesamtklassement. Oder auch ein Ilnur Zakarin, der ja auf der Etna-Etappe dann noch vorne rausgefahren ist und da sogar noch Zeit rausgeholt hat. Mhm. Und auch so Fahrer, ja, Rui Costa zum Beispiel, der auch richtig viel verloren hat, wo man vielleicht auch gedacht hätte, der könnte was in Richtung 3 Wochen machen. Und dann natürlich die Leute, die im Pech waren, ja, Adam Yates,
ja, wollte ich mal erwähnen.
Thomas, ja.
Ja, es war interessant. Also, um es mal so rum zu formulieren.
Und ich hätte echt.
TJ Vergaderin, stimmt, das ist so eine Nummer, da hätte man auch gedacht, mein lieber Scholli, der hätte sich auch ein bisschen weiter vorne zeigen können.
Ja, aber ich hätte erwartet, dass ein Steven Kreuzweg da doch vielleicht an die Leistungen des letzten Jahres anknüpfen kann, aber da waren 2 andere Niederländer stärker.
Ach, vielleicht kommt er ja noch vielleicht hat er sich auch auf die 3. Woche spezialisiert.
Das kann natürlich auch sein, ja, dass einfach viele Leute schon jetzt bei dieser Etappe auf dem falschen Fuß erwischt wurden und vielleicht ist es auch einfach so, dass Movistar gezielt so die Taktik darauf ausgelegt hat, ja, an diesem einen Tag, da fahren wir alles in Schutt und Asche.
Kann natürlich sein, ne? Also interessant, ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe, wo ich es mitbekommen habe. Dumoulin auch, wie soll man sagen, hat gesagt, er guckt nicht mehr auf den Powermeter, sondern fährt mehr nach Gefühl wieder. Ja, also und er fühlt sich damit.
Das Richtige, ja, klar. Also der hat es genau richtig gemacht in der Steigung. Der war ja auch erst hinten raus und dann ist er aber einfach sein Tempo weitergefahren,
ja,
was ihm behagt hat. Und andere haben überzogen und einen nach den anderen hat er da wieder eingesackt.
Und ich glaube, er war ja im Gespann die ganze Zeit eigentlich mit Mollema. Also die sind ja wirklich relativ lange zusammengefahren und das wirkte auf mich auch so nach dem Motto, die arbeiten so ein bisschen zusammen, die wissen, die fahren ihr eigenes Tempo und dass das am Ende das Richtige war, auch dass Dumoulin zeitgleich mit Pinot dann war, ist halt auch so diese unterschiedliche Herangehensweise, ne? Also ich würde fast darauf wetten, dass ein Dumoulin weniger Körner verloren hat als ein Pinot, der wirklich massiv Attacken mitgegangen ist, jemand wieder beschleunigt hat, sondern
ja,
einfach ein gutes Zeichen dafür.
Das ist eigentlich so ziemlich der größte Fehler, also dass du, das können ja nur ganz, ganz wenige so diese Tempoverschärfung, wie sie in Nairo Quintana fahren kann am Berg, weil der ist halt einfach extrem leicht und ja, wirklich ein reiner Bergfahrer und von den Leuten, die da vorne mitfahren, das sind ja eigentlich alles sehr gute Allrounder, Tom Dumoulin, ja, Thibaut Pinot ist auch ein richtig guter Zeitfahrer mittlerweile und auch ein Mollema ist auch, ja, eigentlich ein kompletter Fahrer, auch wenn er es im Zeitfahren jetzt nicht so faustdick hinter den Ohren hat, aber ja, der einzige so richtig, richtig reine Kletterer ist eigentlich Quintana und dann mit Abstand noch Pozzo Vivo, der irgendwo da ja kurz hinter Nibali ins Ziel gekommen ist.
Ja, und damit hat Quintana gestern dann das Rosa Trikot eingesackt. Ereignisreicher Tag, also hätte ich mir, viele Sachen hätte ich mir auch gerne gespart. Aber insgesamt so ein Tag, ja, wie man sich bei der Grand Tour eigentlich wünscht, ne? Man muss sich jeden Tag so haben. Ach, später. Man muss sich nicht jeden Tag so haben, ne? Aber ab und an mal ist schon ganz nett. Blicken wir mal nach vorne. Ja, schieß los.
Aber die Kombination ist extrem spannend. Erst mit dieser Bergankunft, dann der Ruhetag dazwischen und dann gleich dieses Zeitfahren. Und aus einem Ruhetag zu kommen und dann Zeitfahren ist ja auch nochmal eine ganz eigene Geschichte, sage ich mal so für sich, weil wie bereitet man sich darauf vor am Ruhetag? Ja, natürlich, die meisten fahren die Strecke ab und ja, aber wie trainiert man dann an dem Ruhetag?
wird wahrscheinlich jeder sein eigenes Rezept zu haben, ne? Und ich sag ja auch immer, die älteren Fahrer oder die Fahrer, die, es gibt die, die ein Körpergefühl haben und sich das zurechtlegen können und wissen, wie sie damit umgehen müssen, und die, die fremdgesteuert sind mehr, ne? Also ich gehe mal davon aus, so ein Tom Dumoulin, wer wird da noch bei sein? Bob Jungels wahrscheinlich als guter Zeitfahrer. Wen haben wir noch? Bin auf Gerard Thomas sehr gespannt.
Kirienka zum Beispiel.
Kirienka.
Ja.
Pinot ist jetzt auch kein ganz schlechter Zeitfahrer.
Er hat ja auch schon Zeitfahren gewonnen.
Ja. Sakharin.
Wen haben wir noch? Van Garderen.
Ja, da bin ich mal gespannt, wie er, ne, also nach der Performance.
Ja, aber auch ganz spannend, zum Beispiel Tanel Kangert ist auch relativ weit angekommen, vorne angekommen auf der Bergetappe, und das ist eigentlich ein richtig guter Zeitfahrer.
Also
ich glaube, der hat auch beim Giro 2013 damals ein ähnliches Zeitfahren nach Saltara, das auch ähnlich kopiert war, hat er, glaube ich, sogar damals gewonnen.
Okay. Hätte ich jetzt, könnte jetzt hinfahren, die ich zum Beispiel nicht am Schirm gehabt hätte. Aber als Frühsprichker.
Ja, der beste Astana-Fahrer gewesen.
Stimmt. Was du wieder alles aus dem Ärmel holst. Aber dann versprichst du ja zumindest morgen spannend zu werden. Also, und danach, lass uns auch vielleicht nochmal, wir hatten uns schon, das schon mal als Ankündigung, schon in den Freitag so als, also wir werden diesmal das früher wieder da sein, also Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag.
Ja, aber ich habe es gerade nochmal nachgeschaut, also ich muss mich korrigieren. Damals, das Zeitfahren war auch ziemlich kopiert, aber natürlich deutlich länger mit 54 Kilometern. Mhm. 2013 gewonnen von Alex Dowsett vor Bradley Wiggins, aber Tanel Kangert 14 Sekunden Rückstand nur, sage ich mal, als Dritter und dahinter gleich Nibali.
Mhm. Ja. Sind wir mal gespannt. Ne? Also die nächsten Tage, sagen wir mal bis Freitag, weil Freitag werden wir dann vor der Etappe aufnehmen, morgen das Zeitfahren, danach ein wirklich, also das würde ich schon als Tag, der mir die, der mich jetzt für länger mehrere Tage außer Gefecht nehmen würde, und auch spannend im Sinne von mehrere Anstiege, ne? Also eins, zwei, ja, zweieinhalb, drei nicht ganz einfach zu fahren Anstiege und dann eine lange Abfahrt ins Ziel. Mit dann letzter Kilometer ist dann wieder relativ flach, oder die letzten, was ist das, letzten eine, ja, das letzte.
Ja, Stück. Aber es ist nicht so, also es ist eher so Mittelgebirgsetappe, sage ich jetzt mal, aber da kann man auf dieser Etappe vielleicht auch eine Überraschung erwarten, weil es ist eigentlich kaum zu kontrollieren, die Etappe von einer Mannschaft, und da wird es sicherlich viele enttäuschte Gesichter nach dem Zeitfahren geben, die dort auf Wiedergutmachung aus sind.
Kann ich mir vorstellen, dass das so eine Etappe wäre, als wenn ich jetzt ein Sky-Manager wäre und mir überlegen würde, okay, wir versuchen es da nochmal. Also, ne, Thomas signalisiert mir, weißt du, Thomas fährt morgen ein super Zeitfahren, ne, seinen Verletzungen und seiner Form entsprechend. Und wo man dann sagt, okay, der ist jetzt gerade noch gut drauf, wer weiß, wie es weitergeht mit seinen Verletzungen, lass uns heute mal was versuchen. Ne? Und das wäre so eine Etappe, wo man sagt, okay, mit zwei, drei Leuten und einem Thomas vielleicht in die Ausreißergruppe versuchen reinzukommen.
Ja, aber die Frage ist ja auch, welche Optionen hat das Team Sky jetzt noch?
Ja. Lambda? Ist er jetzt die Alternative? Also er hat sich bis jetzt nicht so dargestellt, als würde ich ihn...
Ja, er ist ja schon raus aus der Gesamtwertung eigentlich.
Lambda?
Ja.
Ach,
ist 44. mit 27 Minuten Rückstand.
Ja, der ist keine Option mehr, sag ich ja. Ich hatte nicht mitbekommen, wann ist der denn so weit zurückgefallen?
Auf der Bergankunft.
Ah, okay. Ja,
der nicht. Wurde ja auch durch diesen Sturz zurückgebunden.
Ah, okay. Ich hatte Lambda jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm, dass der auch so da, dass der so viel da verloren hat. Entschuldigung. Ich hatte nur die eine Etappe, wo er quasi dran gezupft hat und bei den vorne mit reingefahren ist. Ich habe nicht mitbekommen, dass er von dem Sturz so mitgenommen wurde. Nee, dann hat man jetzt nicht mehr viele Optionen. Dann kannst du jetzt nur noch auf Tagessiege gehen.
Oder du versuchst halt mit Garen Thomas noch was auszuhacken in der Gesamtwertung.
Genau. Und dann
aber es ist halt die Frage, hat er sich jetzt oder wie hat er sich erholt? Und ja, wie viel kann er morgen im Zeitfahren zurückfahren?
Weil genau, das meine ich.
Der hat jetzt einen Rückstand von, ja, 5,08 auf der Etappe gekriegt und liegt dadurch 5,14 zurück. Ja gut, wenn er, sag ich mal, vielleicht 2 Minuten zurückfahren kann, dann ist er wieder in Schlagdistanz und dann könnte er mit einer gewagten Aktion auch wieder vorne reinfahren.
Das meine ich, und wenn wenn ich jetzt im Team Sky was zu sagen hätte und er würde sich beim Zeitfahren, wie soll man sagen, unbeeindruckt von den Verletzungen zeigen. Und er würde da einen raushauen und sagen wir mal auf die entscheidenden Leute signifikant Zeit gut machen. Ne, dann würde ich sagen, okay, dann ziehen wir das jetzt aber auch durch, ne, und es dann direkt am nächsten Tag bei dieser Mittelgebirgsetappe versuchen, so nach dem Motto, jetzt alles oder nichts, ne, wenn wir es nicht jetzt versuchen, noch lange zu warten, also die Verletzungen werden jetzt vielleicht ein bisschen verheilen, aber wenn wir jetzt schon mal gut drauf sind und wenn wir es versuchen, dann lass uns jetzt direkt weiter durchziehen. Das wäre so eine Maßnahme, ja, die ich mir gut vorstellen könnte.
Irgendwie, ja, also ich traue es dem Team Sky nicht so recht zu.
Ich auch
weil
nicht.
Die sind halt so extrem darauf gepolt, ja, ein Leader-Trikot zu verteidigen zum einen und zum anderen fahren die halt irgendwie immer nach ihren Wattzahlen, habe ich das Gefühl, ja, und da kommt halt so eine überraschende Aktion ganz selten, also habe ich bislang nicht im Kopf, dass Team Sky sowas mal zum Erfolg geführt hat.
Ja, du hast eben aber schon angesprochen, ne? Damals die Froome-Geschichte, das war eine geplante Aktion, die dann aber alle anderen auch auf dem falschen Fuß erwischt hat und vielleicht könnte das übermorgen auch sowas werden.
Könnte sein, ja. Also da lasse ich mich gerne eines Besseren belehren, ja.
Vor allen Dingen, weil man vielleicht ja auch nicht damit, gerade mit einem Thomas jetzt einerseits nicht rechnet, aber natürlich, vielleicht hört doch der andere Movistar Team, vielleicht hört Jascha Sütterlin zu und telefoniert jetzt ganz hektisch schon mit Italien. Das kann ja sein.
Vielleicht gibt es auch eine großbritische Allianz, ja, ein anderer enttäuschter, Adam Yates, der hat auch nichts mehr zu verlieren, die ganze Orica-Mannschaft eigentlich nicht mehr. Ja, und vielleicht hilft er ja seinem Landsmann.
Stimmt, also ist er jetzt auch nicht komplett an den Haaren herbeigezogen, wie so manches, was ich hier von mir gebe. Ja, also es bleibt spannend auf jeden Fall. Also wir sind, also der Giro dieses Jahr, ich sag das immer, also es gibt so oft Giros, die mich am Anfang begeistern und wo es nach hinten raus dann so abebbt. Weißt du, was ich meine? Ne? So eine Anfangseuphorie, die dann mit, also wären da jetzt noch so zwei, drei von diesen langweiligen Sprintetappen gekommen, die man, wie diese eine 220er, ne, wo man wirklich dann hinterher sich nur den Sprint noch anguckt und sonst nichts mehr angucken muss. Das macht's ja nicht angenehmer, ne? Aber im Moment ist es noch so, dass der Giro mich wirklich, ich will nicht sagen fesselt, aber schon sehr begeistert. Also, ich hoffe, das geht unseren Hörern eh nicht so, dass sie da so angetan sind, wie wir es sind.
Ja, und vor allem morgen, beziehungsweise diesen Tag, den du gerade angesprochen hast, nach Bagno di Romana, die 11. Etappe nach dem Zeitfahren, danach ist dann halt erstmal wieder eine Etappe, sag ich mal, wo man jetzt in Anführungs- und Schlusszeichen die Beine hochnehmen kann.
Ja.
Das ist halt eine Sprintetappe eigentlich, wenn man es zusieht. Zwei Berge im ersten Teil der Etappe und dann eigentlich komplett flach.
Ja, also das ist nichts, wo man sich dann irgendwie kaputt machen wird, um es mal so rum auszudrücken. Ne? Also da eigentlich ist die Etappe übermorgen zum einen kommt sie genau richtig, weil wir dann am Freitagmorgen aufnehmen können und direkt darüber sprechen können. Und zum anderen kommt sie zu einem guten Zeitpunkt irgendwie so für manche Teams, um da mal wieder einen rauszuhauen. Ich bin echt gespannt. Also wahrscheinlich passiert gar nichts. So eine öde Etappe, 5 Leute fahren raus.
Wer weiß, wir müssen erst mal abwarten, was morgen überhaupt im Zeitfahren passiert. Ja, wer weiß, was da wieder los ist.
Ja. Thomas, es war mir eine schnelle Freude. Wir sprechen uns ja schon ganz schnell bald wieder. Und ich hoffe, dass der Giro euch und uns bis dahin weiter so viel Freude macht, wie er es bis jetzt schon gemacht hat. Und ja, dass uns die Fahrer nicht enttäuschen. Dass nichts Schlimmes passiert, dass nicht wieder der eine den anderen in den Graben schubst, irgendjemand rassistisch beschimpft wird oder noch schlimmer oder fast, näher nicht schlimmer. Also nichts, also das Rassistische ist schon für mich ganz weit das Allerschluss, was passieren kann. Da kann so ein Dopingfall, das ist weniger schlimm. Das soll aber auch nicht passieren. Nichts Schlimmes soll passieren und soll alles nur Gutes passieren. So, Punkt. Danke dir, Thomas. Einen schönen Abend wünsche ich euch.
Ja.
Und macht es gut, alle. Tschüss.
Tschüss.